Deutschlandfunk Kultur. Nachspiel.
Sport heißt ein Holzschnitt des deutschen Künstlers und Grafikers Gerd Arns aus dem Jahre 1938. Darauf zu sehen sind ein Hürdenläufer in Aktion und ein Soldat beim Überspringen eines Stacheldrahtverhaus. Beide haben die gleiche Körperhaltung, allerdings hält der Soldat in seiner vorgestreckten Hand eine Handgranate. Eine Darstellung, die symbolisch für die Zusammenhänge von Sport und Krieg steht. Hierzu fand vor den Invictus Games ein Workshop am Militärhistorischen Forschungsamt der Bundeswehr in Potsdam statt. Dabei ging es auch um das Verhältnis und den Umgang der Militärs mit verletzten und versehrten Soldaten. Dieter Wulff war für uns dabei.
Der Krieg ist der Vater aller Dinge, hieß es schon bei dem um ca. 500 vor Christus lebenden griechischen Philosophen Heraklit. Die einen, schrieb er, macht er zu Göttern, die anderen zu Menschen. Aus dem Krieg entstand ergo auch der Sport, auch wenn es diesen Begriff damals noch gar nicht gab, erläutert Manfred Lemmer, Professor an der Kölner Sporthochschule.
Von Sport spricht man erst seit Ende des 18. Jahrhunderts. Das Wort kommt aus England. Und das hat unsere heutige Vorstellung geprägt. In der griechischen Antike sprach man von Agon. Agon heißt auf der einen Seite Krieg, Schlacht und auf der anderen Seite Wettkampf.
Jeder Krieger war also auch gleichzeitig Athlet.
Solange sie Bürger einer griechischen Polis waren und diese Ausbildung genossen hatten, waren sie beides und als allererstes waren sie Krieger, denn die Stadt musste sich verteidigen. Die griechische Welt war durchzogen von pausenlosen Kriegen.
Dieser Kriegeradel wurde im Gymnasium ausgebildet.
Das Gymnasium war ein Truppenübungsplatz und war keine akademische Anstalt. Das kam erst später. Und im Gymnasium wurden echte Wehrübungen durchgeführt.
Irgendwann aber bekam der Wettkampf eine eigene Bedeutung, erklärt Manfred Lemmer.
Der Waffenlauf, der zunächst in voller Rüstung durchgeführt wurde, wurde am Ende nur noch mit dem Schild durchgeführt und deshalb hieß er Schildlauf. Der Lanzenwurf wurde zum Speerwurf mit einem verkleinerten Sportspeer. Also diese Versportlichung, die erfolgte etwa im 6. Jahrhundert vor Christus.
Statt mit dem zweispännigen Streitwagen trat man jetzt in Olympia mit einem für den Krieg völlig unbrauchbaren Viergespann an. Aus Schild und Lanze entwickelten sich Sprunggewichte, die nur noch abstrakt an Waffen erinnerten. Und doch waren die Wettbewerbe in Olympia nicht das, was wir uns heute unter den antiken Wettkämpfen vorstellen.
Da wurde erbittert gekämpft mit einer gleichen Mentalität wie der, mit der man in die Schlacht zog. Und es gab keine Spur von Fair Play. Es gab Regeln, die hielt man ein und nichts darüber hinaus.
Die Vorstellung einer sportlichen Gemeinschaft, wo allein die Teilnahme zählt, nach dem Motto »Dabei sein ist alles«, das sei ein Mythos, der von Pierre de Coubertin, dem Begründer der modernen Olympischen Spiele, geschickt aufgebaut worden sei, meint der Althistoriker.
Der zweite Platz war Schande. Ein Grieche hätte es nicht verstanden, wenn jemand sich gerühmt hätte, Vize-Europameister zu werden. Das ist ja etwas, ja. Aber das hätte ein Grieche, der hätte verständnislos den Kopf geschüttelt.
Bei den antiken Athleten galt in Olympia, wie Berichte und Inschriften belegen, der Grundsatz Kranz oder Tod. Und auch als Soldat konnte man damals nicht mit besonderer Aufmerksamkeit oder Unterstützung rechnen, wenn man auf dem Schlachtfeld verletzt überlebte. Das sei eigentlich erst ein Phänomen der Neuzeit, meint Frank Reichherzer, Historiker am Militärhistorischen Forschungsamt in Potsdam.
Der versehrte Soldat, der stellt sich erst als Phänomen oder dann auch als Problem erst mit den Kriegen des 19. Jahrhunderts dar. Davor sterben tatsächlich viele Verwundete und die Verwundungen sind oft so stark, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit gering ist.
Bis Anfang des 20. Jahrhunderts starben 9 von 10 Patienten nach Amputationen infolge von Infektionen. Dank medizinischer Fortschritte änderte sich das im Ersten Weltkrieg mit am Ende etwa 20 Millionen versehrten Soldaten, so Frank Reichherzer.
Das ist fast die Hälfte aller mobilisierten Truppen. Also die Wahrscheinlichkeit, verletzt zu werden, ist sehr hoch, aber auch die Wahrscheinlichkeit, zu überleben, ist auch gestiegen. Und damit stellt sich die Frage nach der Versorgung kriegsversehrter Soldaten.
Die nicht nur körperliche Schäden davontrugen. In Deutschland sprach man von den sogenannten Kriegszitterern. Heute wäre der medizinische Begriff dafür wohl PTBS, posttraumatische Belastungsstörung. Mithilfe vieler oft jüdisch fortschrittlicher Ärzte bekamen diese Soldaten in vielerlei Hinsicht Unterstützung, bis die Nazis an die Macht kamen. Merit Niehus, bis letztes Jahr Präsidentin der Universität der Bundeswehr in München.
Die haben wieder alle Gutachten umgeschrieben. Die Leute bekamen ihre Renten entzogen. Also es gibt sehr, sehr wechselhafte Geschichten von Versehrten.
Aber auch international gab es über viele Jahre keine aktive Integration versehrter Soldaten, meint Merit Niehus mit Verweis auf den 1982 geführten Falklandkrieg der Engländer.
Am Ende gab es eine Siegesparade in London und meiner Erinnerung nach ist es den Versehrten verboten worden, dort mitzumarschieren. Die hatten einen Antrag darauf gestellt, der abgelehnt worden ist.
Der Umgang mit Kriegsversehrten änderte sich erst nach dem Anschlag auf das World Trade Center, der Historiker Frank Reichherzer.
So richtig Schwung bekommt diese Bewegung mit dem War on Terror, mit der Intervention in Afghanistan und im Irak, wo dann auch tatsächlich viele Versehrte in die USA und auch in andere dort beteiligte Nationen zurückkehren. Und da nimmt dann diese Integration über den Sport, über solche Spiele wie Warrior Games oder auch die Invictus Games dann auch so an Fahrt auf.
In Deutschland gab es jahrelang keine versehrten Soldaten und Soldatinnen, einfach weil es keine Auslandseinsätze gab. Das änderte sich erst mit den Balkankriegen, besonders im Kosovo und dann wirklich massiv in Afghanistan.